Herzlich willkommen bei Zeit für Zukunft. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Geschichten des Gelingens durch regionale Innovationsökosysteme. Freu dich auf starke Impulse für eine gute Zukunft.
Ja, liebe Petra, ich freue mich, dass wir heute, wie du es gerade selber gesagt hast im Vorgespräch, Butter bei die Fische machen. Heute haben wir einen Unternehmer hier im Podcast. Du hast dir jemand ins Institut eingeladen und das ist so das Herzstück eurer Arbeit. Da freue ich mich drauf.
Ja, ich freue mich auch, dass Herr Schafer heute die Zeit findet und für den Podcast bereitsteht. Es wird sicherlich sehr interessant.
Ja, wir reden ja über regionale Innovationsökosysteme. Wir haben das in der ersten Folge, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, erklärt, was darunter zu verstehen ist und was die Aufgabe der verschiedenen Akteure ist, welche Aufgabe die Uni Bayreuth da innehat. Und wenn du jetzt mal so daran denkst, so diese Zusammenarbeit zwischen dem Institut an der Universität und den Unternehmen, was macht diese Partnerschaft so aus deiner Sicht so besonders und wertvoll?
Ja, ganz einfach gesprochen könnte man jetzt sagen, 1+1 macht 3. Ich denke, wir können sehr, sehr stark voneinander profitieren. Erfahrungswissen aus der Sicht der Unternehmen, aber auch das Wissen, was an der Universität Bayreuth immer wieder neu auch generiert wird in verschiedenen Disziplinen, das zusammenzuführen im Sinne neuer Innovationen und auch Transformationen hier in der Region. Ich glaube, das ist das, was uns alle weiterhilft. Und das ist auch spannend, einfach diese Perspektiven, beide Perspektiven zu kennen, aber sie im besten Sinne auch zu vernetzen und damit eben Mehrwerte auch für die Forschung. Also auch die Forschung generiert ja durchaus interessante Themenstellungen aus der Wirtschaft. Und umgekehrt eben natürlich auch, was hoffe ich auch oft mit der Wirtschaft generiert wird, wieder in neue Produkte, in neue Prozesse, Geschäftsmodelle in den Unternehmen auch entsprechend einmünden zu lassen. Das ist so ein bisschen auch meine Aufgabe hier, die Wissensstände, die Bedarfe zusammenzuführen und das eben in Wertschöpfung zu überführen. Das ist spannend und ich denke, ich hoffe, wir hören daher auch noch ganz konkrete Beispiele dafür.
Also das machen wir ganz bestimmt und um die Hörer jetzt auch nochmal so ein bisschen abzuholen, wir haben das zwar in der Folge 1 erklärt, aber wir wollen ja auch nicht jedem zumuten, die erste Folge zu hören, um jetzt fit zu sein für diese. Du hast gerade gesagt, die Innovationen, die bei euch entwickelt werden, die Forschungen, an denen ihr arbeitet, die sind ja befruchtet von dem Input, den ihr von den Unternehmen bekommt. Magst du mal kurz diesen Prozess beleuchten? Also welche Rolle hat da die Uni Bayreuth, wenn es um Innovationen in der Wirtschaft und im Unternehmertum geht?
Es gibt natürlich auch Forschung, die unabhängig von den Unternehmen an der Uni getrieben wird. Das ist auch gut so. Aber es gibt eben auch viele Forschungen, die hier auch direkt angestoßen durch die Wirtschaft, erste Überlegungen, erste Ideen für Erneuerung, die angestoßen werden und die dann gemeinsam, wichtig ist auch gemeinsam, also erstmal gemeinsame Ideen entwickelt werden, erste Ansätze entwickelt werden, aber dann auch möglichst in Prototypen und Anwendungen überführt werden. Also das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe, ne, das zusammenzuführen. Und ich denke, profitieren tun wir insofern sowieso davon, weil auch, also bei uns in vielen Bereichen, unseren Strukturen, die wir ja im ersten Podcast auch erklärt haben, viele der dort laufenden Projekte oder Ideengenerierungen laufen eben tatsächlich, weil Unternehmen uns erste Ideen dafür oder erste Überlegungen tatsächlich auch eingegeben haben in diese Strukturen.
Du kommst ja von der Wirtschaftsförderung Bayreuth. Seit wann machst du das?
Oh Gott, also ich mache das jetzt rund 10 Jahre hier in der Uni und 7 Jahre in der Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth. Also das ist insofern gut, als dass man auch schon durch die Wirtschaftsförderung viel mit Unternehmen zu tun hatte, deren Bedarfe auch kennenlernen durfte, also auch Einsichten gewinnen durfte. Ich sage das immer durfte, weil das war für mich auch immer sehr, sehr spannend, um dann eben aber auch jetzt von der universitären Seite zu sagen, wo liegen unsere Mehrwerte, was passiert hier, was treibt hier Innovationen an, was können wir auch, was können wir aber auch nicht, aber vor allen Dingen, was können wir? Und das jetzt so zusammenzuführen, Brücken zu bauen, war auch immer ein wichtiges Thema. Aber eben nicht nur Brücken zu bauen, sondern auch auf dieser Brücke zu begleiten, dass das nicht stehen bleibt, dass das weitergetrieben wird. Das ist eine tolle Aufgabe, es macht sehr viel Spaß. Und ich denke, die Universität Bayreuth ist da auch recht gut aufgestellt, um das zu tun.
Ja, 10 Jahre ist ja echt eine verdammt lange Zeit. Gibt es da etwas so aus Sicht jetzt von der Universität, wo du sagst, das überrascht mich doch immer wieder bei der Zusammenarbeit mit den Unternehmen?
Ja, ich denke, wir reden ja über Kulturwandel. Also Zusammenarbeit auch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist schon lange Thema, aber es eben auch nicht nur zu besprechen, sondern in konkrete Kooperationen, konkrete Projekte, Forschungsprojekte genauso wie kurzfristige Projekte einmünden zu lassen, das ist jetzt die Kunst. Und ich glaube, das braucht sehr viel Vertrauen, das braucht aber auch erstmal das erste Tun. Und ich denke auch heute, das Unternehmen Sili ist ein gutes Beispiel dafür, durch lange Kooperation, dass man sich da immer mehr findet, dass man auch weiß, was man voneinander hat. Und ich glaube, darum geht's. Kultur, das Mindset-Changing, wie es so schön heißt. Und was mich immer wieder überrascht, ist, dass tatsächlich noch viele gar keinen Kontakt zu Hochschulen hatten, dass da Ängste bestehen, dass vielleicht auch Sprachbarrieren bestehen oder auch ein unterschiedliches Herangehen an Probleme.
Oder auch so eine Angst vor Sprachbarrieren, ne? Dass man denkt, ich spreche nicht deren Sprache, wenn ich da hingehe.
Aber auch umgekehrt. Also was entscheidend ist, ist ja auch, dass diese Sprachbarrieren vielleicht zur Uni bestehen, aber auch dadurch, dass ja gerade die Wissenschaft nicht immer engen Kontakt zur Wirtschaft gepflegt hat, ist das ja auch eine Art der Barriere. Und ich glaube, wir müssen beide Seiten voneinander lernen.
Das heißt, da gibt es auch Ängste. Das ist ja beruhigend.
Also ich gehe mal davon aus, ich unterstelle das jetzt einfach mal, wenn man keine Erfahrungswerte hat, ist das auch auf jeden Fall beim ersten oder zweiten oder dritten Zugang immer erstmal so, etwas, was man erlernen muss. Ne? Und etwas, was ich noch nicht regelmäßig tue, setzt mich ja ganz anders vor Herausforderungen, als wenn es gewohnte Praxis ist. Und ich glaube, diese gewohnte Praxis, da müssen wir hinkommen. Und was auch wichtig ist, dass Unternehmen immer einfach auf uns zukommen. Es geht nicht darum, dass hier gleich abgerechnet wird, also finanziell abgerechnet wird, sondern dass man sich zusammensetzt, dass man erstmal einen Kaffee trinkt, dass man sich gegenseitig auch lesen lernt. Was können wir, was brauchen wir, was können wir? Und dann daraus einfach ein gutes Projekt für alle sinnstiftend, ein gutes Projekt so zu konzipieren, dass es mehr oder weniger zu 100% und für das Unternehmen auch passend ist. Also einfach mal aufeinander zusteuern.
Ja, das ist ja wirklich unsere Message. Wir werden das noch ganz oft sagen, aber das ist auch eine der zentralen Botschaften und auch eine der Gründe für den Podcast. Denn dieser Vertrauensaufbau, dieses Verstehen, was wird da gemacht und was ist für ein Angebot, das ist ja auch Sinn und Zweck, das wollen wir hier rüberbringen. Und ich finde dieses in Möglichkeiten denken immer ein schönes Bild, eine schöne Metapher, sich zu überlegen, frei ranzugehen, sich erst einmal zu informieren, wo könnte man gemeinsam etwas machen, wo könnte man sich befruchten. Es muss keiner kommen und jetzt schon konkret eine wünschenswerte Lösung dabei haben, sondern das Kennenlernen, das First Date, oder? Das ist doch das, was wir mit dem Podcast erreichen wollen, ne?
Ich denke, das ist ja immer bei Aufbau von Beziehungen oder auch in einer neuen Community beizutreten. Man muss sich erstmal gegenseitig tatsächlich kennenlernen, beschnuppern und gucken. Es wird ja gerade auch durch Gespräche, die wir führen, immer wieder mit Unternehmen, aber auch mit Wissenschaftlern. Es geht in beide Richtungen. Dass dann auf einmal so ein großes Feld der Möglichkeiten aufgeht, ne? Ein großer Blumenstrauß an Optionen aufgeht. Wenn man das vorher noch nicht gewohnt ist, kommt man überhaupt gedanklich gar nicht in die Dimension, welchen Füllegrad oder welche Möglichkeiten es da gibt. Und das ist immer wieder spannend. Das ist aber auch für mich spannend. Also das ist jetzt kein Vorwurf an Dritte, sondern ich denke, das Aufeinanderzugehen, einfach mal darüber reden und vielleicht auch schon mal aufzuzeigen, was lief in der Vergangenheit schon. Deswegen auch so ein bisschen Success-Stories oder auch Botschafter zu haben, die über das, was man gemeinsam angestoßen und erreicht hat, zu finden, ist was ganz Wesentliches auch.
Ja, Petra, dann freue ich mich, dass wir jetzt mal in eine dieser Beziehungen reinhören können. Du hast hier jemanden ins Studio eingeladen und wir sind ganz gespannt, ob man diese Beziehung, dieses Vertrauen jetzt gleich auch schon ein bisschen hören kann und wie die Beziehung zwischen euch so läuft.
Ja, vielen Dank. Hochspannend. Also ich begrüße Benedikt Schafe, der sich sicherlich gerne gleich auch noch selber vorstellt. Ich hoffe das. Und ein Kooperationsbeispiel, Partner, sagen wir mal, der ersten Güte, weil eben schon lange gemeinsam kooperiert wird. Es gibt auch sehr facettenreiche Kooperationen. Aber bevor wir vielleicht auf konkrete Beispiele eingehen, würde ich mich freuen, wenn sich Herr Schafe kurz vorstellen würde.
Ja, vielen Dank, Frau Beermann, Frau Eschbach. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Benedikt Schafe. Ich bin bei der Firma Sigmund Lindner GmbH in Warmsteinach beschäftigt. Und zwar mittlerweile seit 4,5 Jahren leite ich dort den ganzen Bereich Innovation. Am Anfang als sogenannter Head of Innovation, mittlerweile auch Teil der Geschäftsführung für alles, was Innovation angeht, Forschung und Entwicklung, aber auch für den IT-Bereich, weil wir den auch als wichtigen Teil der Innovation sehen. Da kommen wir ja gleich noch mal ein bisschen näher drauf. Vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich bin Materialwissenschaftler, allerdings nicht in Bayreuth studiert, sondern in Erlangen, war aber selbst in Bayreuth als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und habe dann, bevor ich zu Silly gekommen bin, auch ein Kooperationsprojekt der Uni Bayreuth und der Hochschule Deggendorf geleitet, nämlich das Technologieanwenderzentrum Spiegelau. Da ging es um Glas, um die Glastechnologie. Das ist ja auch immer so ein bisschen noch mein Steckenpferd. Das habe ich operativ geleitet und bin dann sozusagen von der einen Seite auf die andere Seite gewechselt und kenne dadurch die Firma Silly auch schon ein bisschen länger als die 4,5 Jahre und kann deswegen auch so ein bisschen was über die Kooperation der Vergangenheit erzählen.
Prima. Wie hat denn oder wann hat denn und aus welchem Anlass heraus hat denn die erste Kooperation konkret stattgefunden?
Also ich habe das versucht, so ein bisschen auch noch mit unserem Geschäftsführer und Gesellschafter, dem Herrn Drassel, den Inhaber der Firma, versucht zu eruieren. Und so der erste Kontakt, an den er sich auch erinnern kann, war eigentlich schon 20 Jahre her. Und das war über einen persönlichen Kontakt zum Professor Krenkel, der lange Zeit auch den Keramiklehrstuhl geleitet hat. Keramik, wir stellen Keramikkugeln her, ist eine unserer wichtigsten Produkte. Und da über einen persönlichen Kontakt, es ging damals um eine Wohnungssuche, habe ich so mitbekommen, ohne da zu viel zu sagen, ist man ins Plaudern gekommen und dann wurde 2005 schon eines der ersten gemeinsamen Projekte lanciert. Aber er hat gesagt, er weiß gar nicht, es kann sehr gut sein, dass es auch davor schon Projekte gab. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Projekte danach.
Das ist ganz spannend. Also die Uni feiert 50-jähriges Jubiläum dieses Jahr und 20 Jahre könnten wir damit die Kooperation mit der Firma Silly feiern. Also insofern ist Silly ein Role Model für uns. Also ich denke, wenn man heute das sich anschaut, Herr Schafe, es gibt ja viele Formen auch zu kooperieren. Es gibt auch, man sagt ja in der Zeit, schien immer kurzfristige Überlegungen, mittel- oder auch langfristige Forschungsthematiken. Wo würden Sie vor allen Dingen sagen, liegt der Schwerpunkt in der Kooperation? Geht es da eher um Verbesserungsinnovationen, also im Bestand der Produkte? Oder sucht man eher Kontakt mit der Universität, wenn es wirklich um ganz neue Überlegungen geht, um zu sagen, wie schaffe ich Silly auch in die Zukunft zu überführen und jetzt Dinge anzuschieben, die eben in 10 oder in 15 Jahren wichtig sind, um dieses Unternehmen auch langfristig wettbewerbsfähig zu halten?
Ja, da haben Sie natürlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und für uns kann ich sagen, dass wir in allen drei Zeitschienen denken und auch in allen drei Zeitschienen unsere Projekte überlegen und denken. Silly ist dieses Jahr oder das letztes Jahr 2024 170 Jahre alt geworden. Wir sind 1854 gegründet worden. Das heißt, wir sind aktuell im Besitz der 5. Generation. Eines unserer großen Träume ist es, das Unternehmen in die 6. Generation zu überführen. Deswegen sind so langfristige Denkprozesse und die Zukunft und langfristige Planung und natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten 10 bis 15 Jahren, was ich gerade erwähnt habe, für uns ein sehr wichtiges Thema. Das Ziel ist, dass es Silly noch lange gibt. Deswegen ist für uns das Thema Nachhaltigkeit in allen Aspekten, allen Facetten schon immer ein Thema gewesen. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich im Bereich der Entwicklung, der Produktentwicklung, aber auch der Entwicklung unserer Prozesse und unserer Arbeitsweisen mir immer anschaue, was passiert gerade um uns herum und welche dieser Innovationen möchte ich intern auch vorantreiben, welche Innovationen weiß ich vielleicht noch gar nicht so genau, ob das was wird oder nicht wird. Das sind so die langfristigen Projekte, wo man vielleicht erstmal eine Idee hat und noch gar nicht so ganz genau weiß, wie man die Idee in die Wirklichkeit umsetzt. Das sind Sachen, die natürlich dann sehr, sehr gut mit einem wissenschaftlichen Partner zusammen funktionieren. Denn ganz ehrlich, wir selbst hätten die Ressourcen für solche Projekte sicherlich nicht, weder personell noch finanziell, um wirklich die ganz, ganz großen langfristigen Sachen zu kümmern. Bei den kurzfristigen Projekten sieht es da ein bisschen anders aus, aber auch da kommt es immer darauf an, wie groß der Schritt ist, den man plant, wie groß die Innovation ist. Ich denke daran auch, dass wir sind ja nun der Spezialist für Kugeln. Wer Silly kennt, weiß, dass wir Kugeln herstellen. Wir stellen auch Glitter her. Das ist unser anderes großes Produkt, aber gerade im Kontakt mit der Uni Bayreuth sind, glaube ich, die Kugeln das interessantere Produkt oder das Produkt, wo wir sehr viel geforscht haben. Und da sieht man schon, dass es Ideen gibt, die sehr kurzfristig auch dann im Rahmen eines Projektes dann vielleicht zu einer Anwendung, zu einem Produkt führen und zu etwas, was man dann auch wirklich auf dem Markt relativ schnell hat. Das sind dann die kurzfristigen Projekte, die Sie angesprochen haben. Und dann gibt es aber Ideen, die sind vielleicht vor 10, 15 Jahren schon in einem Projekt angedacht worden. Die sind jetzt erst zu einem Produkt oder auch zu einem marktfähigen Produkt gereift, weil man eben doch noch so viel Zeit dazwischen brauchte, um sich dem finalen Produkt zu nähern. Also es gibt beides und beides ist wichtig. Und das Wichtige ist, dass man ein Portfolio hat, wo man alle diese Zeitschienen bedienen kann.
Also das ist das, was wir ja hier auch feststellen, diese unterschiedlichen zeitlichen Einordnungen auch von Innovationen. Jetzt haben wir mit Sili ein Unternehmen in der Glastechnologie. Und das ist ja auch eine Branche, ne, die immer mal wieder hinterfragt wird, wie langlebig so eine Branche hier am Standort Deutschland haltbar ist. Also wo ist Ihr Geheimrezept? Also ich weiß ja, dass Sie hoch innovativ sind und letztendlich ja auch die Historie zeigt, dass es dieses Unternehmen auch immer wieder geschafft hat, nicht sich neu zu erfinden. Es sind ja auch viele Bereiche, die lange schon am Markt sehr gut funktionieren und sich weiterentwickeln. Aber wo ist das Geheimrezept von der Firma Sili und welche Produkte sind es letztendlich auch, die Sili dann am Markt so hervorragend agieren lässt?
Ja, zu unseren Geheimrezepten kann ich natürlich überhaupt gar nichts sagen. Aber ich kann Ihnen ein bisschen was zur Historie sagen und vielleicht kann man daraus ableiten, was uns so erfolgreich macht. Sie haben es schon angesprochen, Glasbereich. Wir sind aber nicht nur im Glasbereich, sondern Keramikbereich und Glitter. Wie spielt das alles zusammen? Mhm. Also vor 170 Jahren, der ganze Warmsteinacher Bereich, Fichtegebirge, eigentlich, wenn man die ganzen Mittelgebirge uns anschaut, sind das ja Regionen, wo sehr viel Glas, aber auch Keramik hergestellt worden sind. Es gibt sehr viele traditionelle Firmen. Auch Sili war eine dieser Firmen, die eben im Bereich dekorative Glaskugeln aktiv war. Und interessanterweise ist da auch schon der Glitter mit drin, denn wenn so eine dekorative Glaskugel mal in der Handproduktion kaputt gegangen ist, dann hat man eben den Abfall weiter genutzt und hat daraus eben einen Glasglitter als dekoratives Element weiter genutzt. Und damit haben wir auch schon unser Glitter. Das war eigentlich für 100 Jahre das Hauptprodukt von Sili, nämlich die manuell händisch hergestellte Glaskugel, bis man dann in den 50er, 60er im letzten Jahrhundert angefangen hat, in Richtung technischer Kugeln zu gehen und damit eben auch die Glaskugeln für den Bereich der Vermalung von Pigmenten, Lacken, Farben etc. einzusetzen. Und von dem Moment an startet eigentlich so ein bisschen auch das Thema Innovation. Dann hat man mehrere Anwendungen gesucht. Eine der wichtigsten Innovationen für unser Unternehmen war sicherlich, dass wir Kugeln entwickelt haben für den pharmazeutischen Bereich. Das ist auch einer unserer strategischen Märkte. Wir stellen Kugeln her für Insulinampullen, also zum Aufmischen von Insulin in solchen Ampullen. Das sind kleine Spezialkugeln da drin, die eigentlich in jedem Pen, in dem Insulin drin ist, ist so eine Kugel drin. Die wird bei uns in Warmsteinach hergestellt. Aber auch zum Aufspalten von Zellen werden solche speziellen Kugeln für den Borosilikatglaskugeln für diesen technischen Bereich hergestellt. Unsere Glaskugeln haben mittlerweile neben der Vermalung aber auch einen riesen Anwendungsbereich im Bereich Wasseraufbereitung, also Brunnen, aber auch Wasserfiltration werden unsere Kugeln verwendet, um eben den Schlamm oder die Rückstände, den Schmutz aus dem Wasser herauszufiltern. Das ist ein immer wichtiger werdender Markt weltweit, auch mit dem Thema Wasserverknappung. Einer unserer wichtigsten Punkte ist tatsächlich auch eine Spezialkugel für eine Verschlusskugel, wie man sie nennt, für den Bereich Flaschen. Also oben auf so einer Flasche sind Kugeln drauf, vor allem für teure Spirituosen in gewissen Bereichen, Märkten, macht man da drum so ein Sicherheitsventil drauf, um sicherzustellen, dass da nicht gepanscht wird. Und dieses Sicherheitsventil enthält eine Kugel, die eben diese Ventilfunktion hat. Und diese Verschlusskugel ist ein wichtiger Markt für uns auch weltweit. Das ist so eine Kugel, die ist so 9 bis 11 Millimeter groß, also schon eine größere Glaskugel. Die Keramikkugel war eigentlich eine Entwicklung auch aus den 90er, Nullerjahren, also eigentlich noch eine relativ neue Entwicklung, wo man gemerkt hat, die Glaskugel kommt in gewissen Bereichen der Vermalung an die Grenze und Keramik ist etwas Schwereres, das ist deutlich schwerer als Glas. Das heißt, mit der Keramikkugel kann ich mehr, besser zermalen, besser aufmalen und damit wurde die Keramikkugel in den 90ern begonnen mit der Entwicklung, in den Nullerjahren bei uns eingeführt. Das war dann, ist mittlerweile eines unserer zweiten großen Produkte und auch wird immer weiterentwickelt, immer schwerer, immer kleiner ist da so ein bisschen die Zielstellung. Und auch der Glitter hat sich weiterentwickelt, während das vor 150, 170 Jahren noch der Glasglitter war, der immer noch eines unserer Produkte ist, hat sich das in der Zwischenzeit ein bisschen verändert. In den 90ern kam der Plastikglitter dazu, der PET-Glitter, Polyesterglitter. Das ist das, was man heutzutage eigentlich aus den meisten Bereichen kennt. Der ist auch ein bisschen in Verruf geraten, eben aufgrund der Thematik Mikroplastik. Deswegen hat Silly auch schon vor über 10 Jahren begonnen, eine Alternative zu entwickeln, einen sogenannten biologisch abbaubaren Glitter oder Bioglitter, wie wir ihn nennen. Und dieser Glitter ist seit 6 Jahren im Markt, mittlerweile der einzige nach EU-Mikroplastikverordnung oder Mikroplastikverordnung zugelassene Glitter, der im Bereich Kosmetik und diversen Anwendungen angewendet werden darf. Also auch da hat die Innovation uns wieder zu einer Sonderstellung gebracht und zu einem Produkt, was eben marktfähig ist und was immer noch marktfähig ist. Und das sind so unsere großen 3 Produktbereiche, Produkte und unsere produktstrategischen Märkte, die man so ein bisschen abgrenzen kann.
Also ich finde das so spannend. Also leider können wir das jetzt noch nicht ermöglichen, in dem Podcast auch mal zur Firma Silly reinzuschauen. Aber wenn man das darf und wenn man dazu kommt, es ist wirklich Glitter. Also es zeigt auch sehr deutlich auf, dass da sehr, sehr viel gemacht wird, auch soweit ich auch weiß, im Bereich Parfüm. Also genau, es ist sehr viele Anwendungsfälle gesucht worden. Was ich hochspannend finde und was eine meiner Erfahrungen hier auch an der Universität war, ist ja auch der Bereich, zum Beispiel in dem Bereich Bau, Dämmstoffe und so weiter, so ein bisschen Dinge, die man sich so gar nicht vorstellt, wenn man heute an Glas denkt. Also immer wieder neue Kompetenz. Die Fähigkeiten des Unternehmens werden da massiv mit eingepreist, die werden auch weiter genutzt, aber man sucht immer neue Anwendungsfelder. Und vielleicht auch das Beispiel jetzt der Dämmmaterialien mit Glaspartikeln, hochspannend. Vielleicht haben Sie da die Möglichkeit, ganz kurz darauf einzugehen.
Ja, das ist ein sehr spannender Bereich. Das haben Sie schon richtig erkannt. Da geht es um unsere Silly Beads Air, nennen die sich. Das sind Hohlglaskugeln, also Hollow Glass Beads. Die werden nicht nur von uns, sondern auch von diversen anderen Herstellern hergestellt. Aber die sind ein super interessantes Produkt, eben weil sie eingesetzt werden können, um Materialien leichter zu machen, indem ich sie dort reingebe als Füllstoff. Oder um Materialien eben eine dämmende Eigenschaft bekommen aufgrund der niedrigeren Dichte. Das können in Baustoffen eingesetzt werden, aber auch in Schalldämmung, Wärmedämmung, auch in mobilen Anwendungen, also nicht nur in stationären, sondern auch in mobilen Anwendungen. Und das Produkt ist sicherlich in den letzten 20, 30 Jahren, aber ganz speziell auch in den letzten 10 Jahren massiv in den Fokus gerückt. Da gibt es ja auch Entwicklungen der Universität Bayreuth in diese Richtung. Und das ist auch für uns ein sehr spannendes Produkt, vor allem auch dieses Produkt weiterzuentwickeln oder diese Kugel weiterzuentwickeln, eben in so eine neue Generation.
Es ist hochspannend, auch für alle vielleicht. Ich durfte, ich glaube, vor rund einem halben Jahr der Eröffnung des Key Lab Glas beiwohnen. Da war auch der Herr Schafe dabei und hat die Kooperation mit diesem Key Lab Glas mehr als deutlich herausgestellt, auch in den letzten Jahren. Und interessant ist, dass da 2 Partner außerhalb der Universität dabei waren, eben Silly und das Key Lab Glas mit dem Professor Gerdes und zum anderen eben auch noch ein Unternehmen im Bereich Maschinenbau. Und ich denke halt, diese Wertschöpfungskette zu denken, welche Partner brauche ich, um dieses Produkt nicht nur zu denken, sondern das Produkt auch in die Entwicklung zu bringen und später auch in die Anwendung, war nahezu aus meiner Sicht idealtypisch. Vielleicht auch dazu ein paar Worte, weil Sie das natürlich viel, viel besser darstellen können, auch die Kooperationen für alle noch deutlicher darstellen können. Das ergibt sich ja auch durch die Zusammenarbeit, dass man immer offener wird, immer mehr Partner einbindet. Auch hat ja was auch mit Kulturwandel zu tun und zu sagen, ich finde Teams, die jeweils das Beste in diesen Prozess eingießen können, die aber von Anfang an sich auch committed haben, was braucht der jeweilige Partner, um am Ende des Tages auch dahin zu kommen, was der jeweilige Partner braucht. Also es sind ja durchaus unterschiedliche Perspektiven. Also das würde mich sehr freuen, wenn da auch andere Teilhabe haben könnten.
Ja, genau. Also die Eröffnung des Innovation Hubs, des Key Lab Glas Technologie, da waren wir einer der ersten sozusagen Kunden dieser ganzen Geschichte oder derjenigen, die da auch ein Projekt drin hatten. Da ging es eben genau um diese Hohlglaskugel, die ich gerade eben erwähnt habe. Und wir denken eben in die Zukunft, in eine neue Generation so einer Hohlglaskugel und haben uns überlegt, wie kann man die Herstellung dieser Kugel möglichst energieeffizient, aber auch möglichst CO2-neutral machen. Und das ist ein erstes ich nenne es jetzt mal Machbarkeitsstudie, Vorprojekt. Es ist schon ein richtiges Projekt, aber es ist eben so eine Art Machbarkeit, um herauszufinden, gibt es eben einen speziellen Prozess. Und das haben wir eben zusammen mit dem Kieler Glastechnologie gemacht, aber auch mit der Invertec, was ja ein anderes Institut der Uni Bayreuth ist, die zusammen eben dieses Projekt gefördert von der Bayerischen Forschungsstiftung gemacht haben. Es ging um ein Jahr lang und wir konnten dort sehen, dass das Ganze wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, weil der Partner sich die Kompetenz hatte, so eine Anlage zu bauen. Die haben wir nicht. Und dass Kieler eben die Kompetenz hatte, diese Anlage und die Ergebnisse daraus sinnvoll zu interpretieren. Auch dafür fehlt uns sicherlich die Ressourcen, vor allen Dingen auch die zeitlichen Ressourcen, das zu tun. Und wir selbst hätten uns so ein Thema niemals alleine zugetraut, weil allein der Aufbau wäre sicherlich für ein Ergebnis, von dem man ja noch gar nicht weiß, lässt sich das überhaupt in die Zukunft transportieren? Ist das etwas, was ist das eine sinnvolle Richtung mit einem hohen, hohen Risiko? Das würden wir alleine nicht stemmen können. Deswegen ist diese Kooperation für uns eigentlich nicht nur wichtig gewesen, sondern eigentlich Voraussetzung, dass wir uns solchen Themen widmen können. Gleichzeitig glauben wir an dieses Produkt, wenn wir es irgendwann so hergestellt und umgesetzt bekommen. Denn das wäre eine absolute Neuheit auf dem Markt. Etwas, was alle wollen. Produkte, die immer weniger Product Carbon Footprint haben, die immer effizienter hergestellt werden können, damit sie überhaupt noch in Europa hergestellt werden können. Denn Sie haben es ja vorhin schon mal so einen Nebensatz erwähnt, das Thema Wettbewerbsfähigkeit ist sicherlich das Thema, was aktuell die Firmen in Europa, auch den Mittelstand massiv umtreibt. Und dazu gehört eben, dass ich meine Produkte nicht auf meinen Produkten sitzen bleiben darf, sondern ich muss gucken, wie kann ich das Ganze so hin, dass ich es in Europa weiterhin produzieren kann und dass ich es auch zu einem sinnvollen Preis in Europa produzieren kann, damit ich es eben auch wieder verkaufen kann.
Das finde ich jetzt nochmal ganz interessant. Also Fragen gäbe es jetzt so viele, aber eine ganz wichtige Frage ist ja auch, und jetzt wieder mal die Perspektive des Unternehmens. Man kann ja vieles erforschen, hat bestimmt ganz viele Themen, die auch für alle gemeinsam interessant sind. Aber es ist ja wichtig, das ist ja auch so ein bisschen das Modell hier in Bayreuth, dass man sowohl die technologischen Möglichkeiten erprobt, aber auch immer mit im Fokus hat, lässt sich sowas auch betriebswirtschaftlich so rechnen, dass am Ende des Tages das Unternehmen zumindest mal mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier auch Geld generieren kann. Ne? Also das ist ja so diese Marktrelevanz zum einen und auch letztendlich das Pricing. Das ist ja wichtig, das von Anfang an auch mitzudenken und auch bestimmte Gates, also Ausstiegsoptionen zu definieren. Bieten wir das ausreichend an der Universität, eben diese Perspektiven zu binden?
Also diese Marktrelevanz-Thematik, das ist ein bisschen gefährlicher Begriff, sage ich jetzt mal, weil ehrlicherweise sehe ich das schon ein bisschen als Aufgabe des Industriepartners, zu wissen, ob Produkt marktrelevant ist. Denn den Markt kennen tut das Unternehmen. Das ist der Bereich, wo sie aktiv sind. Das ist der Bereich, wo sie sich auskennen, wo sie Kundenstrukturen kennen und auch den Bedarf der Kunden. Also ich denke, das ist schon so ein bisschen etwas, was das Unternehmen selber mitbringen sollte, zu wissen, was ist der Marktbedarf. Was ich von der Hochschulseite oder auch von den akademischen Seite her erwarten kann, ist sicherlich, dass sie sich sehr gut auskennen mit der Forschung und Entwicklung und mit dem, was möglich ist, was auch machbar ist. Also dieses Thema Machbarkeit sollte schon relativ frühzeitig besprochen werden. Denn wenn ich ein zu hohes Ziel habe und das Ziel wirklich unerreichbar ist, ich es aber trotzdem aus Forschungsgründen vielleicht mache, dann muss ich natürlich offen auch dem Industriepartner diese Absicht, die ich habe, kommunizieren und sagen, ja, für uns ist das jetzt eher ein Erkenntnisgewinnprojekt als ein wirkliches Projekt, was irgendeine Markt- oder technische Reife erreicht. Und ich glaube, das ist dann etwas, was in dem Vertrauensverhältnis zwischen den Lehrstühlen und mit dem industriellen Partner gut und offen kommuniziert werden kann. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist das etwas, was absolut wichtig ist. Wenn ich mich mit meinem Forschungspartner den Zielsetzung gebe, dass ich eine gewisse technische Reife erreiche, dann erwarte ich auch, dass alle wirklich an dieser technischen Reife arbeiten. Und wenn das nicht der Fall ist, weil man vielleicht dann doch andere Interessen hat, dann ist das keine gute Kooperation. Aber da muss ich sagen, da haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Uni Bayreuth gemacht.
Ein sehr interessanter Aspekt noch. Die Frage ist auch, haben Sie schon festgestellt, wenn Sie in Kooperation standen an der Universität mit einem Bereich, wie jetzt zum Beispiel im KeyLab Glass, dass sich dann oft während des Prozesses noch weitere Themen herausgestellt haben oder ich sage jetzt mal auch vielleicht noch andere Technologien als relevant herausgestellt haben, die man dort mit hätte angleisen können oder auch angegleist hat. Was waren da so Entwicklungen auch vielleicht in den letzten Jahren? Oder waren die eher separat? Also für uns ist ja interessant, wir haben an der Universität Bayreuth ja unser Institut und wir haben verschiedene Kompetenzfelder, die wir arrondierend auch auf diese Projekte mit im Wert setzen können, also mit einbinden können. Da haben wir jetzt in letzter Zeit oft festgestellt, dass eben dann auch noch bestimmte Technologien mit hinzugezogen wurden oder Perspektiven mit hinzugezogen wurden, die am Anfang noch gar nicht erkennbar waren. Aber der Zugriff eben doch sehr wichtig wird in späteren Phasen. Ist das etwas, was interessant gewesen wäre oder interessant war?
Ich verstehe, was Sie meinen, aber vielleicht muss man dann doch einen Schritt zurückgehen und ich will trotzdem mal sagen, mit wem wir aktuell alles kooperieren und auch in welcher Art und Weise, weil ich glaube, das, was Sie gerade fragen, hängt ganz stark davon ab, wie das Projekt selber gestrickt ist und welche Richtung das Ganze geht. Also aktuell sind wir in zwei Verbünden, in zwei EFRE geförderten Verbünden, einmal auch mit dem Professor Schaffhöhner in dem Keroba, also mit der Keramikoffensive in Bayern, sind wir einer der Partner. Mit dem Kileb Glas Technologie sind wir in der Glasallianz Bayern. Dadurch, dass es zwei Netzwerkprojekte sind, eben auch mit Kleinstprojekten, würde ich das, was Sie jetzt gerade erwähnen, nämlich dass da neue Aspekte aufkommen, sehr stark in diesen beiden Projekten sehen, weil sie eben eine gewisse offene Struktur, offene Themenstellung haben und man halt immer wieder auch mit kleinen Anfragen, kleinen Ideen an dieses Netzwerk herantreten kann und umgedreht aber auch immer wieder hört, was dieses Netzwerk macht und damit natürlich selber auch wieder Inspirationen, innovative Ideen bekommt. Wir sind aber auch mit dem Professor Röglinger und auch mit der Professorin Oberländer. Letztes Jahr haben wir das Projekt KI Wise, also eine KI-unterstützte Suche für das Unternehmen abgeschlossen und sind dort immer noch im Gespräch. Und das war sicherlich so, dass das Thema KI zwar in dem Projekt einen gewissen begrenzten Zielstellung hatte, also eben eine Suchfunktion für ein Unternehmen darzustellen, aber wir allein in dem Projekt und auch in den Nachgang, in den Gesprächen und in dem Austausch, in dem wir aktuell sind, sehr viele neue Ideen daraus entwickelt haben, wie man dieses Thema KI, diese ganzen digitalen Themen intern angehen muss, welche neuen Ansätze es da gibt. Also da war nach dem Projekt zwar eine Frage beantwortet, aber eben 10 neue offen. Und das würde ich dann auch so ein bisschen in die Richtung sehen, wie Sie die Frage gerade gestellt haben. Da kam dann eben aufgrund der Ergebnisse, die positiv waren, eben neue Fragestellungen, die wir dann in andere Richtung beantworten möchte.
Aber eben interessant ist ja auch, ist jetzt auch bestätigt, ja, dass eben tatsächlich Kooperation nicht nur ist auch wichtig, im Bereich Glas besteht, sondern eben auch andere technologische Entwicklungen oder Megatrends, wie wir sie auch immer bezeichnen wollen, die genauso berührt werden oder die genauso mit in den Fokus rücken können. Wenn man jetzt sich die nahezu oder auch sag mal die nächsten 10 Jahre anschaut, wo sehen Sie die größten Herausforderungen für das Unternehmen? Liegen die wirklich in der Technologie im Bereich Glas oder liegen die in ganz anderen Bereichen, die Unternehmen unbedingt mit auf dem Schirm haben sollten?
Also ich glaube, Herausforderungen sind in allen Bereichen da. Wenn ich sie jetzt bewerten müsste, auch aufgrund dessen, also ich heiße ja nicht umsonst bei uns Geschäftsführung für Innovation, F&E und IT. Also ich habe es ja vorhin gesagt, für uns sind das irgendwie Bereiche, die alle irgendwie in einem großen Innovationsbereich zusammengefasst sind, in einer Innovationsrichtung. Und dazu gehört für mich ganz groß der Bereich KI, also was in dem Bereich IT fällt. Die Frau Professorin Oberländer nennt das ja immer diese Twin-Transformation, also Nachhaltigkeit, Kombination mit Digitalisierung. Ich sehe das einfach in der Struktur eines Unternehmens als eine der größten Herausforderungen, dass ich beides so hinbekomme, dass ich die Ressourcen sinnvoll einsetze und dann aber auch meine Ergebnisse, die da rauskommen, also die Effizienzgewinne, sinnvoll raussehe. Denn mit der anderen Geschichte, mit der wir konfrontiert sind, ist sicherlich natürlich, wir müssen effizienter werden, weil wir einfach, Kostenstruktur ist für viele Unternehmen gleich, Kosten steigen. Gleichzeitig kann ich aber nicht unbedingt die Marktpreise massiv nach oben geben, vor allem wenn ich im internationalen Wettbewerb bin. Das sehen wir auch. Das sehen wir auch auf der kurzfristigen Schiene. Und das bedeutet bei uns, dass wir das Thema Effizienz schon sehr stark im Blick haben. Und KI oder Digitalisierung kann da eine der Lösungsstrategien sein. Und das Zweite ist aber auch, ich darf nicht aufhören, meine Produkte an das anzupassen, was der Markt möchte. Unser Unternehmen ist kein Massenproduzent. Wir sind niemand, der Zehntausende von Tonnen irgendwohin liefert, sondern viele unserer Produkte sind klein, aber fein. Und wir möchten unseren strategischen Märkten immer Marktführer sein oder mit Marktführer zusammenarbeiten. Das sind aber nicht unbedingt große Bereiche, aber es sind sehr, sehr gute Bereiche, weil wir sie mit einem angepassten speziellen Produkt eben sehr gut bedienen können. Und diese speziellen Märkte zu finden, das ist und bleibt eine Herausforderung. Das ist fast schon unabhängig von den äußeren Bedingungen. Das wird auch in den nächsten 10 Jahren immer noch unser Thema sein. Finden wir das Produkt, was der Markt gerade in dem Moment benötigt und was niemand anders hat. Also das heißt, auf der Produktseite, auf der Materialseite, Glas, Keramik, Glitter, werden wir da weitermachen in unserer Produktentwicklung, immer gucken, dass wir den neuesten Trend sehen und da weiter uns entwickeln. Aber eben in der Struktur, glaube ich, sind die Veränderungen fast schon größer und fast noch wichtiger.
Prima. Wenn man jetzt unser Gespräch auf 2, 3, 4 Punkte zusammenfassen würde, das zu sagen, warum, ne? Warum ist Kooperation alternativlos? Also wenn man pitchen müsste und sagen, ich versuche jetzt irgendwie ganz einfach zu erklären, warum diese Kooperation mit Universitäten, aber vielleicht auch mit der Wirtschaftskammer oder im Ökosystem, warum ist dieses Umfeld, ne, auch für Unternehmen und auch die Möglichkeit, eben auf andere Kompetenzen zuzugreifen, so wichtig? Also was wären so die Hauptpunkte, die aus Ihrer Sicht da zu nennen wären?
Sie haben es mit Ihrem Satz gerade eben schon beantwortet, andere Kompetenzen. Also das ist einfach der Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, ich sehe das alles aus der Mittelstandsperspektive, also aus Firmen, die eine Größe haben, die sich vielleicht auch eine eigene Forschung und Entwicklung leisten können. Aber man wird es nie schaffen, alle notwendigen Kompetenzen für diese ganzen verschiedenen Themen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, im Haus zu haben. Solche Multigeneralisten, wie soll das funktionieren und auch praktisch umsetzbar sein? Deswegen sehe ich solche Kooperationen immer ganz stark darin, dass wir dadurch mit Kompetenzen arbeiten, aber auch ganz ehrlich mit Ausstattung und Methoden arbeiten, die wir uns nicht leisten können, die wir aber auch selber gar nicht bedienen können in dieser Form. Und diese Kompetenzen, das sind natürlich Spezialkompetenzen, Expertenwissen, aber das ist natürlich auch immer etwas, was man als Inspiration nutzen kann. Also aus diesen Gesprächen mit den Experten, mit den Wissenschaftlern heraus ergeben sich so viele gute neue Ideen, weil natürlich jemand von außen kommt, der nochmal einen ganz anderen Blick auf ein Thema hat. Und das ist natürlich das, was immer ganz wichtig ist. Wissenschaftler sehen die Welt anders, dass Akademiker, Professoren sehen die Welt anders, weil sie eben mit einer anderen Zielstellung sich das Ganze anschauen. Die Unternehmen sehen die Welt wiederum anders, weil sie auch mit einer anderen Zielstellung draufschauen. Und wenn man die beiden Sachen zusammenbringt und die beiden sich vertrauen und wissen, dass der eine dem anderen nicht was Negatives möchte, dann kommt da normalerweise immer was Gutes raus. Ich persönlich sehe da sehr, sehr, sehr viel Potenzial in solchen Kooperationen. Ich habe auch in meiner alten Position immer wieder die Leute, die Firmen, die mittelständischen Firmen, auch die kleinen Firmen immer dazu bewegt zu sagen, macht was, ihr könnt gar nichts verlieren, denn selbst die Ergebnisse, die ihr daraus generiert, überlegt euch, wie ihr damit umgeht, aber wenn die Zielstellung passt am Anfang, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung in sowas reingeht, dann und auch dann weiß, wie man mit den Ergebnissen daraus umzugehen hat, das ist auch noch ein bisschen eine Aufgabe, die beide Seiten haben, da auch mit einer Sprache zu sprechen, dann ist das eigentlich immer etwas Gewinnbringendes. Wie sehr man das Ganze dann umsetzt und welchen Zeitschienen, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, das ist immer wichtig, dass man das vorher ordentlich abgesprochen hat.
Es wäre eigentlich ein ganz, ganz tolles Schlusswort, aber ich denke, was ja auch wichtig ist, neben unserer Kooperation, die wir sehr, sehr genießen, was kann man in das Ökosystem in Richtung Wirtschaft vielleicht noch sagen, für die, die sich heute noch nicht entschlossen haben, mit Universitäten zusammenzutreten? Mein Appell ist immer, einfach mal kommen, einfach mal sprechen. Auch da, denke ich, ist das schon ein Gewinn, dieses Gespräch zu führen, um einfach auch mal konkret, auch nicht mit einem konkreten Projekt, sondern einfach sich konkret mal auszutauschen, sagen, was hat man auch vielleicht für Ängste? Da sind so viele Herausforderungen, die jedes Unternehmen hat. Und auch wenn man in bestimmte Positionen bekleidet, hat man alles auf dem Schirm? Reagiert man rechtzeitig? Ist alles, was gerade an Erneuerungen auch auf dem Markt, Stichwort KI, ist das überhaupt alles relevant für mich? Und wie oft ist es ja eher in Risiken? Es wird ja oft in Risiken gedacht und nicht in Chancen. Und da ist so ein bisschen die Frage noch, die sich stellt, wie könnte man den Kreis der Willigen und den Kreis auch der tatsächlichen Partner aus Ihrer Sicht noch erhöhen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen muss ich Sie einfach mal loben, Frau Beermann, was Sie machen und auch was die Uni Bayreuth macht, ist, glaube ich, sehr gut, immer wieder auch die Möglichkeit zu geben, niederschwellige Angebote, mal einen Tag zu KI, mal einen Tag zu den neuen Innovation Labs. Das sind eigentlich so Angebote, wenn man da die regionale, überregionale Industrie anschreibt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn man das häufiger macht, sicherlich für die Industrie ein gutes Angebot ist, darauf einfach mal hinzugehen, mit den Leuten zu sprechen, zu sehen, was passiert dort. Also ich glaube, von Seiten der Universität wird da schon viel richtig gemacht. Um die Industrie anzusprechen, würde ich sagen, ich habe es ja gerade eben genannt, ich sehe das schon ganz stark darin, dass man mit seinen Ideen, man möchte das ja immer so ein bisschen für sich behalten, man hat immer ein bisschen Angst, wenn ich jetzt mit meinen Ideen nach draußen gehe, nicht, dass das alles dann irgendwie in eine Veröffentlichung landet, meine ganze Know-how und Kompetenz. Dazu kann ich nur sagen, das ist eine Sache, die natürlich dann in der direkten Absprache immer geregelt wird und geregelt werden muss. Da sollte man als Industriepartner wenig Angst haben. Und das dritte Thema, das ist mir persönlich noch sehr wichtig, ist das Thema Kosten. Ich weiß, dass es gerade bei kleinen Firmen, mittelständischen Firmen nicht so einfach ist, mal eben so ein 3-, 4-, 5-, 6-stelliges Budget für so ein Projekt zu stemmen. Und dafür gibt es das Thema Förderung. Genau für solche Sachen sind Fördertöpfe da. Ich weiß nicht, ob irgendjemand aus der Politik diesen Podcast hier hört. Meine Hoffnung wäre, dass es irgendjemand tut. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass dieser Bereich auch in Zukunft gut gefördert ist, nämlich der Austausch zwischen kleinen mittelständischen Unternehmen, KMUs und Forschungsinstituten, ob das nun über ZIM, BMBF, andere, auch die Bayerische Forschungsstiftung in Bayern sicherlich ein ganz wichtiger Mittelgeber für sowas, über andere Mittel und Wege das noch geht, denn es ist nun mal so, selber bar aus der Tasche das zu bezahlen, das ist nicht möglich für die Firmen, aber das, was wir dann bringen, das, was wir da einbringen, die Ergebnisse dieser Projekte und wenn sie sich dann in Produkte umsetzen lassen, ist, glaube ich, wesentlich höher für die Gesellschaft und aber auch, ich sag mal, als Einnahme für den Staat, um es mal ganz böse zu sagen. Deswegen kann ich immer nur dafür appellieren, in solche Strukturen zu investieren und auch dieses Geld zur Verfügung zu stellen, weil ich kenne wirklich sehr, sehr viele positive Beispiele, wo sowas was bringt. Und ich glaube, nur so kommen wir weiter. Nur so können wir auch mit der Geschwindigkeit an Entwicklung Schritt halten, die eben weltweit aktuell stattfindet.
Ja, vielen Dank. Also auch da kann ich die Erfahrung auch auf unserer Seite nur teilen, weil gerade in großen Forschungsprojekten, die wirklich auf mehrere Jahre auch angelegt sind, die Förderung wirklich eine ganz wesentliche Rolle spielt. Da kann man mehr experimentieren, Dinge, die nicht sofort und nicht in den nächsten Monaten zum Erfolg führen müssen. Da denke ich, ist auch die Aufgabe des Staates, diese Innovation mit in dieser Frühphase, gerade in dem frühphasigen Bereich, mit zu unterstützen. Wenn man jetzt heute sagen würde, was macht die Region? Wo sind wir selber gut aufgestellt? Was ist aber auch so ein bisschen top-down, bottom-up? Wenn man jetzt sich heute so die Innovationspolitik anschaut, vielleicht nochmal so einen abschließenden Satz. Was treiben Innovationsökosysteme in diesen Regionen gedacht jetzt selber gut voran? Und wo braucht es auch so ein bisschen aus der Politik aber einen Rahmen? Wir hatten gerade die Förderung angesprochen. Gibt es da noch andere Punkte, um zu sagen, wie erneuert sich Deutschland, ja, von unten? Aber wir brauchen auch eine Unterstützung, ich sage jetzt mal von Bund und aus den Ländern heraus. Gibt es so 2, 3 Sachen auf der Wunschliste ganz oben, wo das noch besser konfektioniert werden könnte?
Also tatsächlich haben wir als Sidi so ein bisschen die sehr gute Situation, dass wir ein sehr gutes Netzwerk haben, einfach persönliche Kontakte in die Forschung rein, auch hauptsächlich mit der Uni Bayreuth, einfach mit sehr vielen Lehrstühlen, aber auch mit anderen Unis und Universitäten. Das ist aber nichts, was jetzt jeder Partner für sich beanspruchen kann. Deswegen glaube ich, dass diese Förderung von Netzwerken, konkreten Netzwerken, Netzwerken, die klare Themen haben, die klare Abläufe haben, die auch einen klaren Ansprechpartner haben, dass das tatsächlich eine gute Idee ist, um in der Region auch noch mehr dafür zu gewinnen. Ich habe ja gesagt, niederschwelliges Angebot ist immer wichtig. Ich glaube dann, so das eine übergeordnete Thema, was alle betrifft, ist dann doch schwierig zu finden. Man kann natürlich immer KI als Beispiel nehmen, aber dann, wie es dann implementiert wird, ist ja doch bei unterschiedlichen Firmen dann unterschiedlich. Und am Ende ist es, glaube ich, dann das, was dabei rauskommen muss, dass die Firmen individuell mit dem passenden Forschungspartner ihre Entwicklungen machen können. Und bis dieses Match funktioniert, da, glaube ich, muss man vielleicht noch ein bisschen intensiver fordern und vielleicht die entsprechenden Netzwerke bzw. Infrastruktur zur Verfügung stellen. Da würde ich noch was sehen. Ja, ansonsten, ich glaube, dass man über die Förderthematik haben wir gerade gesprochen, dass solange das gut bleibt, solange das auch, man redet ja immer auch über das Thema Berichtswesen, das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal ein bisschen mit reinbringen. Je komplizierter solche Anträge sind, desto schwieriger wird es auch. Also auch sowas wie Antragshilfen helfen mittelständischen oder kleinen Unternehmen sehr bei dieser ganzen Thematik. Da bin ich auch tatsächlich sehr happy, dass das sehr gut funktioniert, auch mit der Uni Bayreuth Hinweise zu geben, worauf muss man achten, was ist wichtig zu wissen, einfach dann um die entsprechenden Mittel zu bekommen und das Ganze in Bewegung zu setzen. Das sind so Punkte, wo man noch unterstützen kann. Also die Leute zusammenzubringen auf der einen Seite und der anderen Seite die Leute dann auch zu unterstützen, ein bisschen auf diesem Weg hin zu einem, wie man so ein Projekt durchführt.
Prima, vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Also das ist ja unglaublich. Was für eine Punktlandung, liebe Petra, jetzt für diesen Podcast. Wir haben März, wir sind so mitten in den nach den Sondierungs- und vor den Koalitionsgesprächen, diesen Appell, dass es mit diesen Fördermitteln weitergeht, den können wir direkt mal weiterreichen, den Podcast in die parlamentarische Gesellschaft. Da sitzen die, glaube ich, jetzt zusammen und verhandeln, oder?
Also es ist tatsächlich eine richtige Angst vor uns, ne? Ich bin da gerade was zwischenzeitlich mit dem ZIM los war, wo dann nur ein Projekt alle 2 Jahre beantragt werden durfte, wo wir uns auch gedacht haben, wie soll das denn funktionieren? Dann haben sie es wieder aufgemacht. BMBF-Projekte gehen aktuell gar nicht. Ich weiß nur, wie die Lehrstühle wirklich Angst haben um ihre Mitarbeiter und über ihre Entwicklung. Aber das sind so Punkte, wenn die Leute auf einmal nicht mehr in den Unis sind, weil da keine Projekte mehr sind, dann verliere ich dort eine Infrastruktur. Das ist natürlich eine große Gefahr. Also das Geld an der Stelle, wenn das nicht mehr für Bildung und Forschung ausgegeben wird, dann haben wir ein Problem.
Ich lege mich ja fest, Karin Prien wird Ministerin für Bildung und Forschung. Wir haben so ein internes am Wahlamt, so ein Kabinettsbingo gemacht. Und okay. Das war die erste, die ich stehen hatte. Also ganz wichtiger Punkt, dass ihr darüber auch gesprochen habt. Petra, ich fand aber auch eine Sache klasse. Herr Schafer hat euch gelobt und hat auch wirklich so diese Möglichkeit, mit euch zusammenzuarbeiten, wie das ist, auch wie unkompliziert das ist und was ihr auch beim Thema Fördermittel noch für eine Unterstützung seid, nochmal hervorgehoben. Ich weiß, du lobst dich nicht gerne selber, aber wir müssen auch darauf zu sprechen kommen, dass der März auch ein besonderer Monat ist, weil ihr seid ausgezeichnet worden.
Ja, das ist klasse für uns. Also das gibt so ein bisschen, also nach innen haben wir ja den Drive, uns entsprechend weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir sind sehr intrinsisch motiviert, hier praktisch wirklich den Partner nach innen, also auch für die Lehrstühle, aber auch Partner für die Wirtschaft zu sein. Das ist für mich der einzige und auch der alternativlose Weg, um Standorte wie Bayreuth oder Regionen wie Oberfranken fit zu halten. Ich komme ja aus der Ecke der Strukturförderung und darf jetzt von Seiten der Universität mit den Angeboten auf eben diese Förderung einzahlen. Also das ist für mich praktisch der dritte Level in meinem Handeln. Und was jetzt für uns wichtig war, ist auch nochmal den ersten Rang zu erreichen unter den mittelgroßen Hochschulen im Bereich Gründung.
Gratulation.
Vielen Dank. Also wir hatten gehofft, Bayern ganz oben zu sein, jetzt bundesweit den ersten Platz. Das ist für uns, das ist für uns so nach innen, auch für unsere Mitarbeitenden, die hier jeden Tag alles geben, wirklich alles geben und auch immer die Extrameile gehen. Einfach ein ganz tolles Zeugnis für ihre Arbeit und spornt auch wiederum an. Diesen Titel haben wir jetzt 2 Jahre. Und wie war das nach Erreichung des Titels? Ist schon wieder das nächste Ranking vor unseren Augen. So muss man ja letztendlich als Unternehmen auch agieren. Das heißt, auch diesen Rang, den wir heute haben, ihn zu halten, weitere Angebote auch zu bekommen, auch noch mehr Tech-Gründungen zu generieren. Wir haben viele, viele Gründungen, aber wir müssen auch noch mal weiter unsere Bereiche erreichen, die in den Ingenieurwissenschaften liegen. Hier sind immer sehr gute Möglichkeiten für Startups mit großer Skalierungsfähigkeit, also die eben später doch zahlreiche neue und auch hoffentlich zukunftsweisende Arbeitsplätze anbieten. Das müssen wir schaffen. Aber der Löwenanteil bleibt weiterhin die Bestandswirtschaft. Wir müssen beide Seiten sehen. Wir müssen sie auch stärker miteinander verzahnen, weil heute auch Startups oft auch Transformationserfordernisse der bestehenden Wirtschaft mitlösen in Kooperationen. Die bestehende Wirtschaft investiert sich auch in diese Startups, um sich breiter aufzustellen. Also es ist auch da feststellbar, die ganzen Aktivitäten greifen ineinander. Und das ist so ein bisschen so, zu Anfang sät man ja dann tatsächlich und hofft, dass da auch was aus dem Boden sprießt. Mittlerweile ist das sehr erfreulicher.
Ja, Petra, und das Thema hatten übrigens auch gerade Philipp Westermeier und Florian Heinemann im OMR-Podcast, der unwesentlich höher ist im Ranking der beliebtesten Podcasts in Deutschland.
Unwesentlich.
Unwesentlich. Aber die hatten genau das eben auch nochmal das Thema, wie wichtig das ist und dass eben auch eben die Gründungen aus den Ingenieurshochschulen rauskommen und dass eben da eben noch viel mehr Unterstützung braucht. Also ich hoffe, wenn unser Podcast nicht in Berlin gehört wird, der vom OMR, ich glaube, den hören die sich ganz bestimmt an. Und da war genau dieser Appell auch nochmal drin. Florian Heidemann, Philipp Westermeier im OMR-Podcast. Also wer möchte da gerne auch nochmal reinhören. Was sagt man immer so schön unter Podcast-Kollegen? Grüße gehen raus. So, jetzt haben wir...
Nee, ich wollte nur, weiß nicht, was noch dazukommen kann, aber ich glaube, was ja auch tatsächlich entscheidend ist, dass man erst eine gewisse Größe braucht, auch als Universität. Ne? Also dieses Thema, man fängt klein an, als Unternehmen ja auch, als Startup muss, aber auch wir haben vor 10 Jahren hier ein Startup, aus meiner Sicht ein Startup gegründet mit dieser Mission, die wir hatten. Und ich glaube, da hat man ja verschiedene Wellen auch, die man durchläuft. Und alle diese Wellen sind stark davon abhängig, eben Kooperationen einzugehen, auch sein eigenes Wissen, seine eigenen Perspektiven zu erweitern. Deswegen ist es für mich auch mit Benedikt Schafe wichtig, Kooperationen zu suchen, Austausch zu suchen, um eben nicht nur in seinem eigenen Kontext zu verharren, sondern auch ständig den Blick zu weiten. Und ich glaube, je höher man auch oder je mehr Anspruch man auch in seiner Position hat, desto wichtiger ist eben genau dieses Erweitern des Horizonts und das eben auch längerfristige Schauen in die Zukunft. Und ich glaube, das ist das, was uns eint. Und mit Sili, mit Benedikt Schafe, aber auch mit Herrn Trassel, der so viele Jahre da so erfolgreich sein Unternehmen auch geleitet hat. Und das ist auch Lohn, ne? dass diese Kooperation aufgeht.
Das war auch ein ganz tolles Gespräch, was ihr da hattet. Also ich fand das super und ganz ehrlich, mich beruhigt das. Die kommen in die 8. Generation. Die müssen sich über die 6. gar keine Sorgen machen. Also ein Unternehmen, was genau das macht, F&E und IT zusammenzudenken. Man denkt immer so, alles Twin-Transformation ist überall etabliert, ist es mitnichten. Nee. Ist es mitnichten. Und dieses Verständnis dazu haben, das zusammenzudenken und dann eben auch, alle Welt redet über KI, es gibt kein Neujahrsempfang vom Tennisclub ohne einen KI-Vortrag. Also auch das im Verständnis zusammen zu haben, zu sehen. Das fand ich einen ganz tollen Outtake aus eurem Gespräch. Ich habe aber mir persönlich, ich habe noch mal eine Frage zum März. Das Schöne am März ist ja, also du merkst, bleibe bei diesem Monat. Es sind nur noch 9 Monate bis Weihnachten. Und als ich von Herrn Schafe gehört habe, Glas, Glitter und Mittelgebirge. Also ich war irgendwie so gefühlt bei den Lauscher Weihnachtskugeln. Wer das schafft, ihr in 9 Monaten eine Weihnachtskugel für Sili herzustellen? Petra, die Frage geht an dich. Ach so. Als Forschungsprojekt.
Erst mal würde ich jetzt sagen, möchte Sili das überhaupt? Weil ich ja immer vom Kunden aus denke. Und wir ja gerade auch gesagt haben, gibt es eben für diese Weihnachtskugel einen Markt und lässt sich dieses Produkt im Vergleich zu anderen Anbietern weil es eben besonders ist, weil es vielleicht auch nachhaltiger ist, zu diesen bereits bestehenden Produkten sehr gut anreinen und dort vielleicht sogar ein Alleinstellungsmerkmal zu generieren. Deswegen gebe ich wir würden uns da auf jeden Fall reinklemmen. Die Frage ist doch, ob da sehr viel wissenschaftliche Expertise erforderlich ist oder die Umsetzung an sich schon im Unternehmen reicht.
Oh, das finde ich großartig. Herr Schafe, aber da muss ich eins sagen, dieses Thema mit dem Bioglitter, das ist wirklich so relevant. Sie hatten das vorhin erzählt, dass Sie das für die Kosmetikunternehmen machen. Wenn ich jetzt aber auch an Weihnachten denke, ich finde, das muss viel mehr noch wirklich als Label irgendwie für uns Endverbraucher drauf. Sei das jetzt, dass ich Kinder habe, wo ich nicht möchte, dass die damit in Berührung kommen. Ganz ehrlich, aber
als
auch
Güte,
so für mich als Gütesiegel. Ganz genau.
Ja. Also tatsächlich ist es, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, unser Markt ist übrigens nicht nur Kosmetik. Kosmetik ist eigentlich sogar ein bisschen der kleinere Markt. Unser größerer Markt sind technische Anwendungen von Glitter. Ja,
Sie müssen entschuldigen. Also ich bin eine Frau, ich denke an Weihnachten und an Kosmetik.
Vollkommen richtig. Aber wie gesagt, zu Weihnachten gehört ja auch die ganze Dekoration. Und wenn man sich die Menge an Glitter anschaut, dann ist es in der Dekoration deutlich mehr, als es in dem Kosmetikbereich drin ist. Und deswegen ist das der Bereich, der wirklich massiv auch neu gedacht werden muss, was eben welchen Glitter ich dort nutze. Auch, Sie haben gerade die Kinderspielzeuge angesprochen, das ist ein richtig wichtiger Bereich. Da herrscht einfach auch von den Eltern sicherlich mittlerweile eine andere Herangehensweise, mit was sollen meine Kinder spielen. Und das sind auch die Bereiche, die tatsächlich aktuell mit uns im großen Verhandlungen stehen, Diskussionen stehen, da umzustellen. Und tatsächlich, wir haben das Bioglitter-Logo. Wir geben das gerne weiter an unsere Kunden, die das eben auch nutzen möchten, um ihrem Produkt möglichst auch dieses Siegel zu geben, dass es biologisch abbaubar ist. Leider gibt es auch mittlerweile auch da Richtung so Fake-Produkte, die das einfach nur draufschreiben, aber es dann doch nicht sind. Also auch da haben Sie vollkommen recht, da ist der Konsument auch ein bisschen vor eine Auswahl gestellt und auch vor Aufgabe gestellt. Aber unser Ziel, unsere Hoffnung wäre natürlich, dass unser Logo sich in die Richtung durchsetzt, da auch ein Gütesiegel zu sein.
Also haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, es war eine tolle Folge. Petra, ich habe jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage an dich. Was würdest du dir so wünschen für die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen der Uni Bayreuth und den Unternehmen wie Sili? Wenn es da jetzt noch was zu verbessern gäbe, du hast es vorhin Herrn Scharfe gefragt, ich frage es jetzt dich.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass ein großer Teil der Unternehmen so aufgestellt ist wie Benedikt Scharfe. Es geht ja doch immer um Personen und Herrn Trassel hier anzuführen. Der Firma Sili. Ich würde mir einfach mehr wünschen, noch mehr an Kooperationen und mehr Menschen, die eben dieses Mindset haben und auch vielleicht einfach den Weg zu uns suchen. Wir suchen auch immer den Weg zu den Unternehmen. Das ist keine Einbahnstraße. Also ich selber fahre viel auch in Oberfranken und darüber hinaus durch die Lande, besuche Unternehmen, weil ich denke, man muss auch die Unternehmen verstehen, man muss die Produkte verstehen. Und da glaube ich, wie gesagt, ist das eine Annäherung oder ein sich besuchen in gegenseitiger Form. Also das würde ich mir wünschen, einfach, dass das ein so gutes Beispiel ist, was Mut macht, was Spaß macht auf Kooperation. Und erst dann, wenn wir vielleicht den Letzten erreicht haben, der kooperieren möchte, nicht der nicht möchte, sondern der Letzte, der kooperieren möchte, dann wäre ich sehr zufrieden. Das würde mich freuen.
Super. Dann freue ich mich jetzt auf Folge 4 mit dir. Im April geht's weiter und Dankeschön für diese tollen Insights.
Vielen Dank von meiner Seite.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank für die interessanten Fragen und auch von meiner Seite viel Erfolg weiterhin im Institut und an der Uni Bayreuth natürlich.
Das war Zeit für Zukunft, der Podcast über die Kraft regionaler Innovationsökosysteme. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast likest, teilst und abonnierst. Bleibe neugierig. Bis zur nächsten Folge.